Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und wie immer freue ich mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute über das Thema Mediennutzung, speziell bei Kindern und Jugendlichen sprechen. Ich glaube, die digitale Welt ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und das Thema kommt halt auch immer mehr bei Kindern und Jugendlichen auf und in der Erziehung ist es so ein Thema, das hatte man früher vielleicht selber als Kind, als Jugendlich ja gar nicht. Und oft schaut man sich so ein bisschen ab, was haben die Eltern früher in der Erziehung gemacht und das gibt es bei dem Thema halt nicht so. Und ich glaube, darum ist es auch so wichtig, dass man darüber spricht und sich auch irgendwo Tipps abholen kann. Und darum freue ich mich heute sehr, dass wir einen Experten im Podcast haben, einen Experten im Bereich Medienerziehung bei Kindern, Thomas Weibel. Hallo Thomas, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Schönen guten Tag.
Ja, und du wirst uns heute wertvolle Einblicke in das Thema geben, so ein bisschen als Input oder als Anfang für den Vortrag, den ihr morgen habt, on live. Und heute sprechen wir so ein bisschen über das Thema und jetzt habe ich kurz gesagt, du bist Experte in dem Thema. Woher kommt denn so dein Wissen, deine Erfahrung? Wieso nenne ich dich jetzt Experte in dem Thema?
Also ich sage immer scherzhaft, ein Medienexperte ist jemand, der es zum Doktortitel nicht geschafft hat. Und aber eigentlich ist es so, dass ich mich seit 30 Jahren, habe ich vor kurzem mit Schrecken festgestellt, um Anführungsstriche digitale neue Medien kümmere. Und los ging es eigentlich damit, dass ich kleine Kinder hatte und es gab CD-ROMs für Kinder ab 3 oder 4 Jahren. Und das war für mich eigentlich unvorstellbar. Also bis jetzt war der Computer immer entweder was für Computerfreaks oder für jemand, der unbedingt seine Diplomarbeit schreiben wollte. Und jetzt heißt es, man kann kleine Kinder an den Computer setzen. Und so bin ich überhaupt drauf gekommen, das auszuprobieren. Und später hat mich auch interessiert, was macht das eigentlich mit den Kindern? Heute haben wir keine CD-ROMs mehr. Heute kriegen ja die Kinder dann eine App oder ein Smartphone in die Hand gedrückt. Und ich habe über die Jahre das finde ich halt, ist auch ein Privileg, wenn man journalistisch tätig ist. Dann kam ich ja für den Buchdruck ein paar Tage zu spät und die Umstellung von Langspielplatte auf CD war jetzt auch nicht so bewegend, ja. Aber jetzt gab es tatsächlich eine Umwälzung. Wann kann man das als Journalist wirklich hautnah begleiten und auch versuchen, auch da einen Weg zu finden? Also auch gerade, weil ich ja selbst auch Vater bin. Und dann hat mich immer auch interessiert, was macht das mit den Kindern? Was passiert da eigentlich? Und habe dann immer, das ist meine persönliche Fortbildung, wahnsinnig viel Interviews geführt und mit Experten geredet und Expertinnen und irgendwann war ich dann auch schlau.
Wenn wir jetzt so von dem ganzen Thema sprechen, dann ist auch ein Begriff, der oft fällt, Medienkompetenz und das bei Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Und warum ist das der Fall und was bedeutet Medienkompetenz überhaupt? Also wie definierst du den Begriff und warum ist der wichtig bei Kindern und Jugendlichen?
Ich finde, Medienkompetenz ist so, entschuldige, wenn ich das so sage, ein überschätzter Begriff, weil diesen Begriff gibt es auch schon seit 30 Jahren und ich glaube, jeder versteht was anderes drunter. Ich habe für mich das Wort Lesefähigkeit gefunden, weil ich finde, dass das viel besser erklärt. Denn du brauchst für jedes Medium deine eigene Lesefähigkeit. Das heißt, wenn du ein Buch liest, ein Lexikon rumblätterst, im Lexikon rumblätterst oder einen Film siehst oder Zeitungen oder Zeitschriften liest und mit dieser Lesekompetenz versuchst, ein Spiel wie Fortnite zu spielen, dann kommst du an deine Grenzen, weil Fortnite oder überhaupt Gaming braucht eine eigene Lesekompetenz und genauso brauchst du eine Lesefähigkeit für soziale Medien, für die Dinge, die im Netz so los sind, soziale Netzwerke und das bedeutet eigentlich nicht nur lesen im Sinne von entziffern, sondern auch im Sinne von deuten und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil wenn ich das Wort Medienkompetenz in den Mund nehme, dann kommt mein Standardsatz, Medienkompetenz ist Kinderschutz. Denn viele verstehen der Medienkompetenz, hey, so machst du bei Word ein Wortfett und du kannst eine tolle PowerPoint machen. Nee, es geht vielmehr darum, die Kinder zu schützen. Wir leben jetzt in so einer Zeit, wo Kinder viel früher mit solchen Medien in Berührung kommen, auch in so einer Art erzieherischen Grauzone, wo sich keiner so richtig kümmert. Und jetzt eben das Böse, und zwar das wirklich Böse, über das Smartphone zum Beispiel ins Kinderzimmer kommt. Das also nur als ein Beispiel. Und das ist auch etwas, was mich wirklich antreibt. Also mich erschreckt das sehr. Ich war in letzter Zeit, weil ich auch Kinder- und Jugendbücher schreibe, sehr viel in Schulen, auf Lesereise. Und wenn mir dann Zweit- und Drittklässler erzählen, dass sie alle Fortnite spielen, ist es nicht mein Problem. Aber wenn sie mir erzählen, dass sie immer gefragt werden, wo wohnst du, wie heißt du, schick doch mal ein Foto, hast du ein Foto aus dem Urlaub, vielleicht im Bikini und so weiter, dann finde ich, wird es mal Zeit, dass wir alle mal ein bisschen aufwachen, unseren Erziehungsauftrag mal besser wahrnehmen.
Mhm. Wenn wir bei dem Thema sind, ab welchem Alter macht es denn Sinn, Kinder das beizubringen, wie sie mit solchen Sachen umgehen oder wie sie diese Kompetenzen lernen können und wie kann ich das machen bei Kindern?
Okay, also das eine ist erstmal, wenn wir um das Thema sexueller Missbrauch reden und eben Bedrohung aus dem Internet, dann habe ich dazu eine ganz klare Haltung, nämlich wenn Kinder alt genug sind, ein eigenes Gerät zu haben, alt genug sind, ins Internet zu gehen, sind sie auch alt genug, das zu hören. Eine andere Möglichkeit, finde ich, Kindern Medienkompetenz zu vermitteln, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man ihnen zeigt, was das für Werkzeuge sind. Also oft wird das ja von Kindern und Jugendlichen auch als reines Entertainment benutzt. Also ich höre damit Musik, ich spiele damit, ich chatte vielleicht mit meinen Freunden zur Kommunikation. Aber es ist ja auch ein Werkzeug, man kann ja damit auch wirklich was machen. Und in Deutschland ist es so, dass es viele, ich weiß leider nicht, wie es hier ist, aber in Deutschland ist es so, dass es viele Kindergärten gibt, die so Medienprojekte haben, die sehr, sehr spannend sind. Also ich kenne einen Kindergarten, die haben einen Podcast mit Kindern gemacht. Die haben dann einen schwedischen Vulkanforscher interviewt, der aber Deutsch konnte. Und diese Kinder werden viel selbstbewusster, je öfter sie sich selber reden, hören und sprechen hören. Mhm. Also es hatte so einen Effekt. Und es gab noch ein anderes Beispiel, das habe ich jetzt leider vergessen. Und dann ist es so, diese Kinder lernen im Kindergarten, ey, das ist ein tolles Werkzeug, damit kannst du prima Sachen machen. Und dann kommen sie in die Grundschule und dann passiert bei uns in Deutschland gar nichts. Ja? Aber die Kinder kriegen dann ein Smartphone, damit sie für den Notfall anrufen können und so weiter. Und wenn man das Kindern in die Hand gibt, ist doch klar, was passiert. Und das ist ja nicht die Schuld der Kinder. Und da finde ich es ein Versäumnis eben, dass in der Schule, in der Grundschule das Thema Medien oder eben der Umgang mit Medien nicht aufgegriffen wird. Dann geht die nächste Schulstufe los und dann sagt man, jetzt müssen wir über Cybermobbing reden oder über Fake News. Und ich finde das fatal. Also eigentlich, finde ich, muss man das viel, viel früher anfangen und die Kinder stärken. Das ist natürlich nicht nur Aufgabe der Schule, sondern eben auch Aufgabe der Eltern. Aber es gibt zum Beispiel einen Vermittler in Sachen Medienkompetenz, den ich für sehr, sehr wichtig halte, der oft vergessen wird in der ganzen Medienarbeit, und das sind die öffentlichen Bibliotheken. Also ich weiß zum Beispiel, dass hier in Dornbirn eine ganz engagierte Bibliothek ist und die haben sogar einen Tauschkühlschrank für abgelaufene Lebensmittel. Also so Sachen, die man gar nicht mit einer Bibliothek verbindet. In vielen Bibliotheken gibt es 3D-Drucker, es gibt alles Mögliche. Man kann sich die Bibliothek der Dinge, Geräte ausleihen und die Bibliotheken machen sehr viel Medienkompetenzveranstaltungen. Und wenn wir das mehr in unserer Medienarbeit mitbedenken würden oder Bildungsarbeit, dann wäre das ja eine Entlastung sowohl für die Schule als auch für die Eltern. Deswegen finde ich es wichtig, da mal die Augen aufzumachen.
Ja, wenn wir jetzt nochmal bei den Eltern sind, was können die spezifisch machen, um ihre Kinder da auch auf die ganzen oder über die ganzen Risiken aufzuklären? Also ich meine, klar, man weiß, da gibt es Cybermobbing, da gibt es eben diese ganzen Probleme. Wie kann ich das als Elternteil irgendwie gut machen?
Also es gibt einen Punkt, den muss man wirklich sehr, sehr realistisch angucken, und das ist das Thema Vorbild. Es nützt halt nichts, wenn man irgendwas predigt, was man selbst nicht macht, und Kinder durchschauen das und das bringt auch nichts. Also dann muss man sich, glaube ich, auch ehrlich machen. Und zum ehrlich machen gehört auch dazu, dass man heute sagen muss, dass wir heute Kinder vor Dingen im Internet beschützen wollen, vor denen wir selber nicht wissen, wie es geht, von denen wir selbst betroffen sind. Und das müssen wir einfach auch mal klar aussprechen. Also wir haben keine Rezepte, wie kann ich verhindern, dass ich manipuliert werde oder wie kann ich Fake News erkennen. Wir wollen von Kindern, dass sie Fake News erkennen, obwohl sie gar nicht betreffen. Und gleichzeitig haben wir selber Schwierigkeiten. Und dann kommen wir mit so Erklärungsdingern wie, finde doch raus, ob es eine seriöse Quelle ist. Ja, dann, wie soll man das als Kind machen? Und wie gesagt, viele Erwachsene haben da eben auch Schwierigkeiten. Also das ist das eine. Der andere Punkt ist, ich finde, wenn man Kindern irgendwie ein eigenes Gerät gibt oder ihnen auch mal ab und zu ein Gerät überlässt, dann sollte man einen Mediennutzungsvertrag machen. In Deutschland gibt es dazu einen Vertrag, den man sich runterladen kann. Der wird auch hier funktionieren, ja. Das sollte man allerdings zusammen mit seinen Kindern machen. Also ich finde, Regeln sind nichts, wir sind jetzt nicht 1970, ja. Ich sag dir was, wie es gemacht wird und du machst das jetzt einfach, ja, solange du deine Füße unter meinen Tisch. Nein, man kann die Regeln gemeinsam, die Kinder sagen ihre Bedürfnisse, die Eltern sagen ihre Bedürfnisse und da muss man nach 4 Wochen mal checken, hat das funktioniert. Und das Zweite ist, und das fände ich noch wichtiger, ist, dass die Kinder bereits in der 1., 2. Klasse so eine Art Medienführerschein machen, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass das nicht passiert, habe ich einen geschrieben. Ja, und das ist jetzt auch nicht unbedingt das Buch, auf das ich total stolz bin, weil das ist sehr schulisch, aber da ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir reden nicht nur über die Gefahren und die schlechten Dinge, wir reden auch über die Chancen. Ja? Und die Chancen überwiegen. Trotzdem muss man natürlich die Gefahren kennen. Und ein Medienführerschein führt, das ist ja ein Riesenthema digital. Das ist ja nicht wie früher. Früher hat man nur gedacht, mein Kind, ich kriege das vom Fernseher nicht weg. Ja? Und das ist eben nicht mehr so eindimensional, sondern da geht eine ganze Welt auf. Und das ist natürlich auch für uns Eltern auch eine Überforderung, muss man sagen. Und da die Kinder in Grenzen zu halten, ist jetzt nicht einfach, aber auch nicht unmöglich.
Sie haben jetzt erst einen Punkt erwähnt, dass Eltern oft auch selber nicht wissen, wie sie mit diesen Themen umgehen, zum Beispiel Fake News erkennen oder was auch immer. Macht es denn auch Sinn, wenn wir zum Beispiel das Thema Fortnite nehmen? Ich glaube, da sind viele Eltern, würden es von sich aus vielleicht nicht spielen, weil es vielleicht einfach nicht so deren Interesse. Macht es denn Sinn, das als Elternteil zu sagen, das schaue ich mir jetzt mit an, da spiele ich jetzt mal mit, damit ich weiß, was da überhaupt so los ist in der Welt?
Ich bin jetzt nicht so sicher, ob die Kinder so begeistert sind, wenn die Eltern mitspielen. Ich finde auch nicht, dass man alles, was die Kinder machen, um das zu verstehen, dass man das machen muss. Also ich muss jetzt nicht zu TikTok, ja? Mhm. Und ich muss auch nicht selbst Fortnite spielen. Aber ich muss Bescheid wissen. Das heißt, es gibt ja das Internet. Also man kann sich wirklich informieren. Es gibt pädagogisch beurteilte Spiele, wo man sich das angucken kann, wie das andere Experten und Expertinnen sehen. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich dafür interessiert, was die Kinder machen, weil man interessiert sich ja nicht für TikTok oder für Fortnite, sondern man interessiert sich für sein Kind. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir das nicht machen oder dass viele Eltern das nicht machen und Kinder eben auch machen, was sie wollen. Also das größte Problem ist ja, wenn sie selber entscheiden, wie lange sie spielen und was sie spielen. Eine zweite Erfahrung ist, heute wird wieder gestammelt hier, eine zweite Erfahrung ist, dass Kinder, wenn sie ein Problem haben, also sie sind jetzt gemobbt worden oder jemand tatsächlich will ein Nacktfoto oder sie haben auch ein Foto schon geschickt, es gibt eine ganz große Hemmschwelle von Kindern bei Problemen, die sie mit dem Internet haben, mit ihren Eltern zu reden, weil immer das Damoklesschwert des Verbotes drüber hängt. Also ich komme jetzt hin und sage, Mama, ich glaube, ich habe da jetzt aus Versehen das und das gemacht. Und dann sagen die Eltern, haben wir doch gleich gewusst, das ist doch gar nichts für dich. Warum machst du das überhaupt? Das ist nicht der Weg, wie wir damit umgehen. Und darum ist es wichtig, mit Kindern sich dafür zu interessieren und Kinder auch immer dazu fragen, was ist denn das? Also ich finde, Fortnite zum Beispiel ist ein tolles Beispiel, weil es ja auch nichts anderes als dieses alte Ballspiel, wo man sich gegenseitig abwerfen muss, wo man aber sein Kind fragen kann, was findest du denn daran gut und gibt es denn auch was sich daran stört und es kostet das Geld, es kostet eigentlich nicht Geld, aber trotzdem gibt man trotzdem Geld aus und einfach nah an seinem Kind dran zu sein und dazu, finde ich, brauche ich jetzt keinen Controller in meiner Hand.
Ganz anderes Thema, das aber, glaube ich, auch sehr relevant ist, Influencer, also Trends auf Social Media, Trends auf Instagram, auf TikTok. Das kann ja auch irgendwo eine Gefahr bieten für Kinder, wenn die immer versuchen, den Trends zu folgen oder auch Jugendlichen. Und Influencer sind halt, ja, sind dafür da, Sachen auch zu verkaufen. Ne? Die wollen einen beeinflussen. Das ist deren Job. Wie kann man Kinder dazu sensibilisieren und denen auch irgendwie, also ist es Kindern bewusst, dass, was Influencer tun und dass die Sachen verkaufen wollen? Oder ist es sowas, dass wir uns nur immer denken, die verstehen das nicht, die werden da manipuliert? Und wie kann ich da als Elternteil irgendwie Kinder dafür sensibilisieren?
Also ich finde es ein schwieriges Thema, weil Kinder sehr oft viele Dinge nicht unterscheiden können und die Influencer kommen ja auf so einer Kumpelebene und dann ist es keine Werbung, das ist ja eine Empfehlung. Und Und es gehört natürlich dazu, und deswegen würde ich jetzt diese ganzen Influencer gar nicht verteufeln wollen. Es gehört natürlich dazu, dass man als Kind sich von den Eltern abwendet und nach anderen Personen sucht, an denen man sich orientieren kann. Und da können natürlich Influencer eine große Rolle spielen. Und ich glaube einfach, dass man, es gibt ja auch Influencer übrigens, die nicht alle wollen was verkaufen. Es gibt ja auch was zum Thema Umwelt oder Tiere oder alles Mögliche oder Politik. Und ich glaube einfach, dass es bringt ja nichts, dass man sagt, dieser Influencer, das ist doch ein Vollidiot, wieso hörst du überhaupt auf den? Sondern es geht um was ganz, ganz anderes. Und ich glaube, das vergessen wir immer. Wir reden immer von Medienkompetenz und solchen Dingen. Wir reden viel zu wenig von Werten. Ja, und wenn wir in unserer Erziehung bestimmte Werte vorleben und bestimmte Werte pflegen, dann ist das auch ein Schutz. Ja? Dann weiß ein Kind auch, was es im Notfall zu tun hat. Und deswegen, wenn wir jetzt sagen, wir verbieten die Influencer, dann kommt morgen wieder was anderes. Und wir haben früher die Fernsehwerbung ja auch nicht verboten. Also man muss ja damit lernen, umzugehen. Aber ganz wichtig, wie gesagt, eine Sache, die, glaube ich, oft auf der Strecke bleibt, ist, dass uns nicht mehr bewusst ist, wie wichtig es ist, Werte zu vertreten. Ich war neulich in einer Fortbildung mit Lehrkräften und habe gesagt, was haben Sie eigentlich? Haben Sie eigentlich einen Bildungsauftrag oder auch einen Erziehungsauftrag? Und da haben die natürlich alle gesagt, Bildungsauftrag, weil bei Erziehungsauftrag müssten Sie sich ja um das Smartphone-Thema kümmern. Ja? Und dann habe ich gefragt, was sind denn so Ihre Werte, die Ihnen wichtig sind? Und dann sagten sie sowas wie Pünktlichkeit, Respekt und also nur noch viele oder andere. Und dann habe ich gefragt, und was ist das, Bildungsauftrag oder Erziehungsauftrag? Und dann fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und das ist, glaube ich, das, was wir in diesem Alltagshustle mit dem ganzen Streitereien mit den Kindern um die Medien oft auch vergessen. Und ich würde ja echt zu mehr Entspanntheit raten, weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn ein Kind in der Pubertät ist und wir schreien es an, dann schreit es zurück und wir Erwachsene haben ja zwei Leute, die in der Pubertät sind. Und ich habe noch nie erlebt, dass wenn man sein Kind angeschrien hat und gesagt hat, nie kann man sich auf dich verlassen, jetzt hast du wieder 5 Stunden Fortnite gespielt, dass ein Kind dann sagen würde, oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Also ich glaube, ich würde zu mehr Entspannung raten, aber eben auch zu klaren Regeln.
Wenn ich jetzt so ein bisschen an meine Kinder zurück, also ich bin jetzt 25, ich bin auch so, ich habe mit 12 mein erstes Smartphone gehabt oder so, ja, ungefähr. Und bei mir gab es dann immer so die Strafe, Handy weg. Wenn man jetzt aber das Ganze so nicht als Strafe sieht, sondern mal sagt, man versucht mit dem Kind gemeinsam so einen Detox zu machen, ja. Macht das Sinn? Macht ein Kind da mit?
Ich bin, also was die Strafe betrifft, bin ich so ein bisschen zwiespältig. Wenn man in einem Mediennutzungsvertrag vereinbart, du hast jetzt 3-mal Mist gebaut, dann kommt es jetzt für 2 Tage weg, finde ich das in Ordnung. Was ich blöd finde, ist, wenn man so aus was ich so aus meiner Kindheit auch so kenne, dieses Hilflose, aus dem Streit heraus zu sagen, so und jetzt hast du 40 Jahre Handyverbot und 40 Jahre darfst du nicht aus dem Haus und auf Partys gehen und so weiter. Das hat doch noch nie, erstens hat es nie geklappt und zweitens hat es noch nie irgendwas gebracht. Und das Thema Detox finde ich persönlich wichtig, aber warum reden wir dann nur von Kindern? Also das Detox-Thema betrifft uns alle. Ich bin immer dafür, dass man am Wochenende zum Beispiel Dinge unternimmt mit seinen Kindern, bei denen ein Smartphone stört. Jetzt habt ihr in Österreich oder hier in Vorarlberg das Problem, dass ihr landschaftlich so ungünstig wohnt, dass man hier gar nichts unternehmen kann. Aber möglich wäre es ja mal. Ja? Und dann geht man eben ohne Handy weg und zwar alle zusammen. Aber wir Erwachsenen finden ja immer einen Grund, warum wir es dann doch, sonst finden wir den Weg nicht oder der Reifen von meinem Fahrrad ist platt, mit der App kann ich es wieder aufpumpen, keine Ahnung, also an Ausreden fehlt es da nicht. Ja? Aber ich bin tatsächlich dafür, dass man auch medienfreie Wochenenden macht, an die sich aber alle halten sollten. Und ich hatte neulich mal nach einem Vortrag eine Mutter, die kam und sagte, sie haben gesagt, man soll irgendwie feste Zeiten und dann die Geräte wegtun und so. Meine 15-jährigen Töchter, beides Zwillinge, die fragen dann immer, was soll ich denn jetzt machen? So diese Ratlosigkeit, wenn das Gerät aus ist. Und dann habe ich gedacht, hey, die sind 15, die müssen schon selbst drauf kommen. Dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht und denke, nee, müssen sie nicht. Es sind Kinder, die auch jetzt 15 sind. Und wir müssen Kindern Angebote machen. Es ist einfach so, Wir haben uns alle dran gewöhnt. Ich bin in meinem Zimmer, das Kind ist in seinem Zimmer und an seinem Handy und es ist Ruhe. Ja? Ich kann meinen Gedanken nachhängen, ich kann meine Arbeit machen. Und irgendwann wird es uns aber zu viel und denken wir, das Kind ist ja jetzt süchtig. Aber eigentlich hat sich das so eingeschlichen. Und das vergessen wir, glaube ich, auch immer. Ja? Also wenn wir da von Anfang an Regeln einführen und auch uns bewusst machen, dass wir uns nicht zu bequem machen, also die Geräte sorgen für eine große Bequemlichkeit auch im Alltag, dann sollten wir immer noch dran denken, dass wir unseren Kindern Angebote machen müssen, dass wir was mit ihnen unternehmen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, hey, es gibt jetzt diese tolle neue Briefmarkenausstellung in Wien, sondern es muss natürlich etwas sein, was allen gefällt oder allen interessiert. Und das ist die Zeit, die man einander verbringt. Das nennt man Familienzeit. Das ist, wenn man miteinander im Gespräch ist.
Mhm. Wenn man jetzt so merkt, die Kinder kommen mit den Regeln irgendwie nicht so zurecht, muss ich dann überlegen, sind meine Regeln zu streng? Wenn ich so denke, ein Kind bekommt dann als Regel, ja, abends nur bis, ich weiß nicht, bis 19 Uhr mit dem Handy, danach muss das dann draußen liegen und das gibt dann Riesenzopf, weil die Kinder sagen, ja, aber alle aus meiner Klasse dürfen doch auch und die sind doch alle online und ich bin dann der Einzige, der nicht dabei ist und verpasst so viel. Mhm. Wie gehe ich damit um?
Wir reden ja über verschiedene Dinge. Das eine ist, also ich finde es sehr gut, Handys abends raus, und das andere ist, welche Haltung als Eltern habe ich? Und zur Haltung gehört auch, und ich glaube, das verwechselt man immer so ein bisschen, zur Haltung gehört auch, ich habe eine Regel aufgestellt und ich ziehe es jetzt durch. Weil 99% der Fälle, wo es Zoff gibt, geht es gar nicht um das Thema, darf das Handy ins Kinderzimmer oder nicht, sondern darum, kriege ich meine Eltern rum. Kriege ich die davon runter von ihrem Baum, dass sie da diese strengen Regeln haben? Und das haben wir als Kinder alle genauso gemacht. Es ist ein ständiges Austesten von Grenzen. Und ich glaube, wenn wir das unter diesem Gesichtspunkt sehen, dann müssen wir es auch nicht mehr persönlich nehmen, was ja viele Eltern machen, die sich dann darüber ärgern, dass die Kinder mit einem Streit anfangen. Aber darum heißt es ja auch Erziehungsarbeit. Ja? Also es ist ein Prozess. Und wie gesagt, mit der gewissen Entspannung, glaube ich, kriegt man das hin. Streit wird es immer geben und Auseinandersetzungen wird es immer geben, aber unter allem, unter all diesen Streits, egal was ist, gibt es auch diesen dicken Teppich der Liebe und das sollten wir nicht vergessen.
Mhm. Was glaubst du, wie wird sich so weiterentwickeln, Thema digitale Medien? Ich meine, jetzt sagt KI war so ein ganz großes Thema, ich glaube in den letzten, ja, im letzten Jahr, zwei Jahren, würde ich sagen, aber das ist ganz groß. Gibt es da schon wieder so Trends, wo man das Gefühl hat, da geht es jetzt in die nächste Richtung oder wird es noch mehr, wird es weniger?
Ich glaube auch das, was das betrifft, kann man, glaube ich, in Anführungsstrichen entspannt bleiben, weil die Probleme sind immer die gleichen. Ja? Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, kannten Kinder in der Grundschule Seiten von Leichen, die irgendwie ermordet wurden und so weiter. Also das, ja. Und heute geht es ja auch darum, dass Kinder heute Bilder auf ihr Handy kriegen aus irgendwelchen Katastrophengebieten oder wo irgendwelche Kriege herrschen und mit brutalen Geschichten. Also es ist das Gleiche. Und bei KI ist es ja so, dass KI ja von Menschen gefüttert wird. Das heißt, es gibt etwas, nennt sich Bias. Und Bias bedeutet in dem Fall, wenn jetzt, ich nenne das jetzt mal unglaublich viel, weiße Männer diese ganzen Input geliefert haben, dann ist es klar, dass irgendwann KI auch Frauen benachteiligt oder Menschen mit anderer Hautfarbe benachteiligt, auch nichts Neues. Ja? Und die Informationen, die ChatGPT zum Beispiel aus dem Netz jetzt zieht, wenn man die Bezahlversion hat, muss man ja überprüfen, ob das stimmt. Hallo, musste ich vorher auch im Internet machen. Also die Grundaufgaben bleiben immer gleich. Und alles, was Kinder wollen, sind Eltern, die eine klare Haltung haben, die stabil sind und die nicht einknicken.
Vielleicht kannst du noch so ein bisschen zusammenfassen, was würdest du sagen, was ist so praktische Tipps, die immer gut ist, wenn man die im Hinterkopf haben, irgendwie in den Dialog gehen zum Beispiel oder so solche Sachen.
Ja, Dialog gehen sollte eigentlich selbstverständlich sein. Nein, ich glaube nochmal, einen Mediennutzungsvertrag abschließen, am besten bevor das Kind ein eigenes Gerät kriegt, einen Medienführerschein machen im jungen Alter und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, das wird beim Thema Erziehung auch oft vergessen, ein großes Thema, Achtung Fremdwort, Güte. Ja, also ich habe mir mein Kind ausgemacht, es darf jetzt eine Stunde Fortnite spielen, jetzt ist es aber mitten in so einem Match mit irgendwelchen anderen und es dauert noch 20 Minuten länger oder eine halbe Stunde länger, dann kann man doch sagen, okay, dann ist es heute länger und morgen dafür kürzer. Also das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und das Allerwichtigste, weiß gar nicht, ob das so ein praktischer Tipp ist, ist, wir sind nicht mit 30 auf die Welt gekommen. Wir alle haben Ärger mit unseren Eltern gehabt, weil wir zu viel Fernsehen geguckt haben, zu lange am Computer waren oder zu viel mit dem Handy gespielt haben. Und das ist völlig normal. Und deswegen ist es jetzt nicht was anderes, wenn man selbst Kinder hat und dann mit denselben Problemen konfrontiert ist. Was ich ein bisschen schade finde und problematisch finde, habe ich ja vorhin schon angedeutet mit der Vorbildfunktion, ich finde, man sollte Kindern im Restaurant kein Smartphone oder Tablet in die Hand geben. Ich finde, wenn ich mit dem Kind auf dem Spielplatz bin, dann lieber eine halbe Stunde ohne Handy auf dem Spielplatz mit dem Kind als 3 Stunden mit Handy und Kind auf dem Spielplatz. Und auch ganz schlimm finde ich, weil ich glaube, dass man das unterschätzt, telefonieren oder aufs Handy gucken, während man einen Kinderwagen schiebt, das ist... Diese Kinder lernen früh zu teilen, nämlich die Aufmerksamkeit. Und das, also Erziehung heißt auch immer, sich selber erziehen, ja, bevor man bei den Kindern loslegt. Mhm.
Vielen lieben Dank für die vielen Inputs, die vielen Tipps, die du uns heute mit an die Hand gegeben hast, die du mit uns geteilt hast und dass du alle meine Fragen so ausführlich beantwortet hast. Ich durfte mal wieder auch einiges lernen und ja, sag vielen lieben Dank, Thomas.
Okay, sehr gerne.